So, ihr erkennt es an der Titelmelodie. Es ist was anderes als sonst. Es ist die Pille für den Mann, aber es ist die romantische Titelmelodie. Und das bedeutet, es ist Romantikstunde. Und das bedeutet, Roman ist da. Und da freue ich mich erstmal, also wirklich wahnsinnig drüber. Aber Achtung, alle Mann festhalten. Romantisch, stellen wir uns ja so vor, Susi und Sträucher, alles klar, Kerze auf dem Tisch und so weiter und so fort. Zwei Menschen im Gespräch. Wir haben aber gedacht, wir sind heute mal ganz verrückt. Ménage à trois. Zu dritt. Wir sind heute so wild und wir werden vernünftig durchdrehen. Erstmal begrüße ich Roman. Guten Tag.
Schönen guten Tag. Bei mir steht übrigens noch Not Recording.
Halt, hör auf mit dem Witz. Da oben steht Stopp Recording und die Zeit läuft. Und im Hintergrund hört ihr schon den Mann, der macht. Denn den kennt man rund um den Globus. Und auf einer kleinen Insel auf diesem Globus haben sie auch mal mit ihm Podcast aufgenommen. Da waren die so nervös. Weil es ein echter NFL-Spieler ist. Nicht irgendein NFL-Spieler, sondern derjenige, der Geschichte geschrieben hat. Und zwar mehrfach. Wir machen mal ein Quiz. Mal gucken, ob ihr drauf kommt. Also, erster Pathway-Program-Spieler ever, der in einem Regular-Season-Spiel auf dem Platz stand. Erster Pathway-Program-Spieler ever, 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 der einen Touchdown gefangen hat. Und dann jetzt, Achtung, festhalten, auch noch der erste Deutsche, der einen Offensiv-Touchdown gefangen hat. Die Rede ist von Jakob
Johnson. Ich weiß
Guten Tag.
Hallo. Danke für das super Intro.
Ja, so jemanden muss man mal einladen. Und wir haben ja gemeinsam über unsere Charity regelmäßig Kontakt. Da habe ich gesagt, weißt du was, es gibt so viele Fragen, die im Raum stehen. Und es gibt so viele Fragen, die man immer wieder hört. Sag mal, wie lebt der, was macht der und was tut er? Und da haben wir gesagt, weißt du was, wir machen mal ein Interview. So aller früher die Montagsmaler. Kinderfragen. Also Fragen von mir. Roman hat schon gesagt, oh Kind, das kannst du nicht fragen, aber wir machen's.
Geht's
euch beiden gut?
Auf geht's. Mir geht's gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin gerade, wie gesagt, dabei umzuziehen. Von einem Ein-Schlafzimmer-Apartment in ein Zwei-Schlafzimmer-Apartment. Das heißt, ich bin gespannt darauf, endlich mehr Platz zu haben. Aber bei mir, wie gesagt, meine ganze Wohnung ist gerade im Chaos. Das heißt, ich bin froh, dass ihr Jungs nicht auch noch Video aufnehmt. Ansonsten würde
es bei mir jetzt immer drüber froh, dass wir kein Video aufnehmen. Keine Sorge.
Chaos sein. Ja, aber Jakob, ich glaube, wir drei sind doch vielleicht einfach ein bisschen mehr Radiogesichter. Ja, also das ist vielleicht ganz gut.
Ja, also du nicht, wie wir ja wissen. Also von dir gibt es ja irgendwie gefühlt jede Woche neue Bilder, egal ob jetzt in Amerika oder Deutschland. Jeder feiert das, was du da machst. Und die Frage, die wir natürlich dir jetzt erstmal, also jetzt mit dem Umzug hast du ja einen Ball vorgelegt. Wohnst du noch dann in derselben Gegend, wo diese Truthähne-Puter da wild durch die Gegend laufen?
Ja, so diese Truthähne waren bei einer Schule, wo wir ab und zu uns treffen, um Routen zu laufen in der Offseason. Dexter Southfield, die sogar in Brookline, Boston ist. Also das ist eine Nachbarschaft, die ein bisschen zu teuer ist für mein Budget. Aber bei mir in der Nachbarschaft hier in Foxborough habe ich schon mehrmals jetzt Rehe gesehen. Ja, also wir haben hier um unsere Apartments drumherum ein bisschen einen kleineren Wald, ja, wo ich aber nie erwartet hätte, dass da Tiere wirklich drin sind. Aber ich habe hier schon jetzt mehrmals Rehe rumlaufen sehen. Und
die sollen übrigens auch gut schmecken.
Wild.
Genau, also Pute ist super, aber Rehe, wild, soll ja eigentlich auch ganz gut sein.
Weil der Auslöser, weswegen wir jetzt über diese Puder-Geschichte sprechen, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Also wenn ihr Jakob noch nicht folgt bei Instagram, dann macht das. Es ist erstens sehr unterhaltsam und zweitens auch sehr lehrreich. Also wer früher Jimmix Tierwelt kannte, der erlebt viele Dinge. Denn stellt euch folgendes Video vor. Einen lachenden Jakob, so wie ihr ihn jetzt gerade hört, bepieselt sich wahrscheinlich fast im Auto, denn die komplette Straße, also war so aus dem Auto rausgefilmt, sozusagen vom Beifahrersitz gefilmt, und dann fragt er, was denn da bitte in dieser Neighborhood losgeht. Jetzt stellt euch vor, da ist so ein Tor, was aufgeht. Und dahinter rannten gefühlt 750 Puter rum. Ja,
also ich habe hier in New England schon einiges gesehen. Also wie du gesagt hast, Truthähne, Rehe, eine Schildkröte, ja, so wie man sie kennt aus dem Zoo, habe ich ja auch schon beobachtet auf der Straße. Ich weiß nicht, was hier los ist.
Du, da kannst du froh sein, dass du nicht in Florida wohnst, weil dann hättest du wahrscheinlich noch Alligatoren im Vorgarten.
Ja, aber da rechnet man aber mit so Putern, weil die witzigste Frage war dann irgendwie so, du hast dann hier gefragt via Instagram, was ist denn hier los? Und ich habe nur gesagt, ja, also Grill, ne, Kühlergrill vorne. Ich habe nur gesagt, ja, Puder am Grill ist nicht so gut wie Puder auf dem Grill. Und damit hatten wir diese ganze Tiernummer auch durch. So, lass uns aber mal, du ziehst um, also du bleibst genau in Foxborough. Das ist ja schon mal das Wichtige, denn zäumen wir das Pferd von hinten um. Derjenige, der mit dir ja gebettelt hat um die Position, der ist ja sozusagen nicht mehr im Roster deines Teams. Also ist hier für dich jetzt der Weg jetzt komplett frei, oder?
Ja, so ganz so funktioniert es dann in der NFL auch nicht. Also ich bin mir sicher, zum einen, egal wie viele Leute es auf deiner Position gibt, du bist immer in Competition mit anderen Spielern, die Coaches im Auge haben, die Scouts im Auge haben. Besonders hier wird ein Wert darauf gelegt, dass jeder sich seinen Platz verdient durch die Competition. Das heißt, ich habe da jetzt keine Zeit, um mich auszuruhen. Der Kollege hat einen super Job gemacht und ich wünsche ihm das Beste, aber nur wegen solchen Roster-Moves kannst du dich hier jetzt wirklich nicht entspannen. Ja, also das Team kann genauso mich entlassen und ohne Fullback weiter ziehen. Ja, das heißt, ich muss einfach weiter mein Ding machen, weiter arbeiten und mir hier einen Platz im Team verdienen.
Fangen wir mal ganz vorne an. Ganz vorne. Man weiß viel über dich. Also man weiß jetzt so, was du alles gemacht hast, gegen wen du den ersten Touchdown gefangen hast. Ist mir jetzt alles völlig lax. Wie und wann ist Jakob damals zum Football gekommen?
Also ich habe 2007, will ich sagen, mit dem Flag Football bei den Scorpions angefangen. Ich habe früher immer viel Sport gemacht. Ich war im Fußball, Handball, allen möglichen verschiedenen Sportarten. Aber keine davon hat mich wirklich so mitgerissen wie der Football, also wirklich vom ersten Training an, ja. Wir hatten im Flag Football ein paar richtig engagierte Coaches, die das Ganze spannend gemacht haben, die aber gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen Leistung gefordert hatten, was ich so von den verschiedenen D-Jugenden, in denen ich irgendwie Fußball gespielt habe, wo wir damit zufrieden waren, jedes Spiel zu verlieren, irgendwie nicht so kannte. Ja? Und ich habe dann den Sprung in die Jugend geschafft, hatte damals ein paar richtig gute Coaches, die eben uns wirklich gefordert haben, und habe eine Gruppe an Jungs um mich herum gefunden, die nach einer Weile irgendwie wirklich Ziele hatten und wirklich besser werden wollten. Und so kam es dann, dass wir Jahr um Jahr ein bisschen besser geworden sind, uns ein bisschen mehr qualifiziert haben und ich irgendwie dann den Sprung rüber in die USA geschafft habe.
Und wenn du so früh eigentlich ja schon angefangen hast, vor ja jetzt 14 Jahren, dann ist es dann, du, Jesus frag mich Christ mal, ich habe vor 30 Jahren gespielt, also von daher.
Aber, da bist du noch nicht mal auf der Welt.
Genau, ja. Aber wenn du jetzt so früh angefangen hast, gab es da für dich dann schon Gelegenheiten, auch den großen Football zu verfolgen, und hast du da irgendwelche Favoriten, Idole oder auch Lieblingsteams gehabt?
Also ich muss ehrlich sagen, also ich habe am Anfang wirklich Football einfach nur selber gespielt, aber ich habe die Regeln, glaube ich, selber kaum verstanden. Ja, also das hat, glaube ich, eine Weile gedauert, bis ich da irgendwie durchgeblickt habe. Wir haben, ich kann mich noch erinnern, mein bester Freund zur Zeit hatte dann Zugang zu Madden 2009. Ja, und da kam dann zum ersten Mal, dass ich irgendwie amerikanische Spieler wirklich gesehen habe, die Namen langsam aber sicher gelernt habe. Also da kannte man dann, also der war ein großer Green Bay-Fan, das heißt, wir kannten Brett Favre und Jordy Nelson und die ganzen Spieler. Mein persönliches Idol zur Jugendzeit war Ray Lewis. Also ich habe Linebacker gespielt gehabt und ich kann mich noch erinnern, es war ein sehr emotionaler Moment für mich, als die Ravens den Super Bowl gewonnen haben, 2013 oder 2012 war das Ganze, glaube ich.
Also Saison 2012 war das, glaube ich.
Ja, yeah, genau. Mhm. Also das war für mich ein emotionaler Moment, weil ich halt so ein Ray Lewis-Fan war und mir da immer alle gesagt haben, na, der ist schon so alt und die Ravens, die können nichts. Und also das war glaube ich, mein erstes Football-Idol auf jeden Fall.
Madden 2009.
Das war auf der Brett PlayStation Favre 1 oder was?
das war glaube ich
Xbox 360.
Das war das erste Madden auf der PlayStation 3, glaube ich.
Ah, okay. Ja.
Die mittlerweile auch antik fast.
Ja, definitiv. Also 10 war dann Paul Amalu und auf der anderen Seite Larry Fitzgerald. Aber genau. Also das ist schon der Anfang. Also das ist schon eine interessante Geschichte. So, und dann, also gut, Madden, Ray Lewis, Abfahrt. So, du hast Linebacker gespielt, also Defense.
Yes, sir.
Und bist dann ja tatsächlich rübergegangen in die USA, also ein Highschool-Jahr. Hattest du da tatsächlich schon im Kopf, okay, ich versuche das mit dem College, also ich gebe jetzt mal all in, oder war das so, ja, wie man das so früher kennt, dieses berühmte eine Austauschjahr geplant?
Also das, für mich war das kein Austauschjahr. Also wie gesagt, ich war in der Realschule, habe dann den Sprung auf das berufliche Gymnasium irgendwie doch noch geschafft, weil ich eben während einem Praktikum bei einem Dachdecker gelernt habe, dass harte manuelle Arbeit erstmal nichts für mich ist, ja. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich alles daran setzen werde, dass ich irgendwie studieren kann und mir da einen faulen Lenz irgendwo an der Uni machen kann. Und habe dann den Sprung eben ans Gymi gepackt. In der Zeit hatten wir dann einen amerikanischen Import-Quarterback, Tom Schneider, der die erste Person war, die zu mir gemeint hatte, dass ich vielleicht gut genug wäre, um in den USA mitzuhalten, ja, oder um an einem College zu spielen. Und das hat dann so ein bisschen eben das Ganze gestartet bei mir, dass ich mich damit beschäftigt habe, was die ganzen Requirements sind, um überhaupt am College zu spielen, ja. Also ja. Was brauchst du notenmäßig, was brauche ich an Eingangstests? Und ich habe dann in den Winterferien vor meinem Abi den SAT und den ACT-Test genommen bei internationalen Schulen in der Gegend und habe danach wahrscheinlich knapp zwischen 400 und 600, ich habe die genaue Zahl jetzt leider nicht mehr, E-Mails geschrieben an alle Division I FBS Football-Teams, also an jeden Defensive Coordinator, jeden Linebacker-Coach, jeden Recruiting-Coordinator, ja. Und habe auf diese Mammutaktion dann vielleicht drei Antworten bekommen und die haben alle gesagt, ja, komm doch irgendwie in die USA und zeig, dass du hier gegen amerikanisches Talent mithalten kannst. Ja. Und nachdem ich dann mein Abi geschrieben habe und in meiner letzten Jugendsaison war und halt irgendwie immer noch, also ich hatte mich auf keinen Studienplatz beworben, ich hatte irgendwie keinen Plan, ich hatte nur diese lose Idee, dass ich eben irgendwie am College spielen möchte. Und habe eben immer noch darauf gehofft, dass ich irgendwie noch ein paar mehr Antworten bekomme. Da habe ich dann eine Tante von mir angerufen, die in Jacksonville, Florida lebt. Und sie sozusagen als Last Resort gefragt, ob ich irgendwie vielleicht bei ihr für 6 Monate bis zu einem Jahr wohnen könnte, um dann an einer Highschool in Florida noch eine Saison zu spielen. Weil du in Florida Football spielen darfst an der Highschool, inklusive dem Jahr, in dem du 19 wirst. Ah, okay. Und ich bin dann eben mit meinen ganzen Dokumenten einfach, ich habe noch auf dem Flohmarkt irgendwie alles verscherbelt, was ging, um mir die Tickets zu kaufen. Und bin dann eben mit meinen ganzen Dokumenten rüber und hab da alles Glück gehabt, dass ich dann eben in die Highschool reingekommen bin und konnte da dann eben in Florida gegen gute Talente spielen, die von anderen Schulen schon recruited wurden. Und habe so dann die Visibility bekommen, dass ich eben Angebot bekommen habe für ein College.
Und dann sagst Florida, du magst ja keine harte Arbeit. Also das ja. Hört sich wirklich nach harter Arbeit an.
Also das ist jetzt nicht,
also noch nicht körperlich, aber schon aufwendig.
Ja, ja, also es gab viele Momente in diesem, sag ich mal, Weg, wo Dinge halt auch einfach hätten anders laufen können. Ja, also allein schon, dass ich da drüben in die Highschool reingekommen bin, obwohl ich mein Abi schon hatte, also da habe ich einmal gut gedribbelt, indem ich einfach zum Beispiel mein Abschlusszeugnis in Deutschland gelassen habe. Ja, also so kleine Kniffe und Tricks musst du da schon anwenden, aber es hat am Ende alles geklappt.
Ja, und vor allem, überleg mal, also Florida, Roman, ist ja jetzt, also wenn wir gucken, wie viele NFL-Spieler aus welchen Bundesstaaten kommen, dann ist da die prozentuale Anzahl richtig hoch. Und da das dann tatsächlich in der Highschool zu schaffen, dass man dann nach Tennessee kommt, also Tennessee ist ja jetzt ja auch so einer dieser Bundesstaaten, wo Football, ja, also sonntags musst du dir aussuchen, entweder Football oder Kirche, denn das ist da Religion. Und also Tennessee Volunteers, wie bist du da hingekommen? War das einer von den dreien, der dir am Anfang geantwortet hat, oder wie kam das?
Also ja, mein wenn ich eine Sache anders machen könnte über meinen Weg, dann hätte ich wahrscheinlich einen Flieger einfach 2 Wochen früher schon genommen, ja, weil ich hatte, als ich dann in den USA war, als ich an der Highschool angekommen bin die ganzen Sommercamps, die die Colleges veranstalten, ja, was eigentlich deine als amerikanisches Kind deine beste Chance ist, um von den Coaches schon mal gesehen zu werden, und sozusagen auf eine Liste gesetzt zu werden, dass sie während der Saison zu einem von deinem Spielen kommen, um dich nochmal genauer anzuschauen, ja, um in diesen ersten Recruiting-Pool reinzukommen. Da sind diese Sommercamps eigentlich ganz wichtig. Und ich hatte die ganzen Sommercamps leider schon verpasst, ja. Das heißt, wir hatten vor der Saison ein 7-on-7-Tournament, wo ich sozusagen meinen ersten Einsatz hatte, wo dann danach auch direkt, da gibt es solche Menschen, die für diese Recruiting-Websites arbeiten, ja, die dann Bilder von dir machen und deine Maße aufschreiben, und dann wird ein Online-Profil gemacht, wo diese Basis-Recruiting-Informationen dann schon mal drinsteht. Das war mein erster Schritt, ja, dann war meine Information schon mal verfügbar. Aber dann kam das Ganze dadurch, dass ich eben in Florida gespielt habe und eben jede Woche gegen jemand gespielt habe, der ein 4-Sterne-Recruit war oder ein 5-Sterne-Recruit. Ja. Das heißt, bei jedem Spiel waren auf jeden Fall 2 bis 3 College-Coaches immer da. Und so hatte ich eben die Chance, dann durch gute Leistungen in den Spielen von den Coaches trotzdem gesehen zu werden. Und als sie dann gehört haben, okay, ich komme aus Deutschland und ich performe trotzdem in den Spielen relativ gut. So kam es dann, dass ich Stück für Stück mehr Angebote bekommen habe. Also mein erstes Angebot waren die Idaho Vandals. Ja, das war, glaube ich, in der dritten Woche von der Saison. Und da war natürlich für mich erstmal, also ich wollte eigentlich, war dann sozusagen klar, bam, ich gehe nach Idaho. Ich war schon dead set darauf, also ich habe schon recherchiert, wo diese Schule ist, etc.
Da muss man auch lange recherchieren. Also Idaho ist viel nichts.
Ja, genau, Idaho Potatoes.
Ja.
Nein, aber das war mein erstes Angebot. Und wenn du dann dein erstes Angebot erstmal hast von einer großen Schule, dann werden die ganzen Schulen, die gegen diese Schule spielen, ja, die werden dann auf dich aufmerksam. Dann kriegst du da vielleicht noch ein, zwei Angebote eine Woche später. Dann schwappt es vielleicht über in die nächste Conference. Dann wird da eine Schule aufmerksam, gibt dir nochmal ein Angebot, etc. Und so hat sich das dann eben langsam aber sicher hochgeschaukelt, bis zu einem entscheidenden Spiel gegen, ich will sagen, Baker County. Die hatten einen krassen Defensive End, der von allen großen Schulen rekrutiert wurde. Und bei dem Spiel war eben einer von den Tennessee Coaches da, Willie Martinez. Der ist jetzt zurzeit sogar wieder der Defensive Backs Coach in Tennessee. Und der kam nach dem Spiel zu mir, hat mich gefragt, wer ich bin und so weiter, warum er noch nie von mir gehört hat, etc. Ich habe ihm ein bisschen meine Story erzählt. Und in der nächsten Schulwoche kam dann unter der Woche, also ich saß im irgendwie Matheunterricht, kam dann eine Durchsage, dass ich zum Office vom Schulrektor kommen soll. Und dann
Kenne
waren da ein
ich,
paar
aber bei mir
Coaches
gab es
da.
nie positive Nachrichten. Bei
Ja,
Carsten war
genau.
das immer ein bisschen doof, ja.
Also es war ein bisschen anders, als ich es gewohnt habe aus Deutschland. Also es war sozusagen eine gute Nachricht, die ich da bekommen habe. Und so kam das Ganze zustande.
Aber wenn man jetzt hört oder wenn du selber davon redest, ein Angebot zu bekommen, dann bring uns doch mal auf den Punkt, wie sieht denn so ein Angebot aus, beziehungsweise wie sieht denn auch der Alltag eines NCAA-Students aus, der Football spielt? Ich meine, ein Angebot ist ja nicht finanziell, sondern das ist ja eher so nach dem Motto, komm vorbei, du kannst hier quasi umsonst trainieren und studieren und dann
Genau.
ja, noch weiteres machen, oder?
Ja, also in der Division One sind alle Scholarships in der Regel für Football full rides. Ja, also die beinhalten deine Tuition, die beinhalten deine Miete und ein kleines Kontingent an sozusagen Taschengeld. Was sozusagen dann eben auch noch, und also du kriegst dann entweder eben dieses Taschengeld ausgezahlt oder du kriegst einen Mealplan, sodass du halt kostenlos essen kannst, in der Uni-Mensa zum Beispiel, ja. Und je nachdem, welche Schulen dir da am Anfang gefallen, kannst du auf 3 offizielle Besuche gehen zu diesen Schulen. Also das heißt, die Schule zahlt für einen Flieger für dich und vielleicht also noch eine Begleitperson. Du fliegst zur Schule am Freitag, die haben dann da Essen für dich und die haben solche sogenannten, bei uns hießen die, in Tennessee hießen die Vol-Girls, ja, also Volunteer-Girls, das sind dann so Hostessen, die, da kriegst du immer zwei zugeteilt pro Visit, die dir sagen, dass du der coolste und beste Footballspieler bist und
Hört sich schon mal nicht schlecht an.
die dir ihre Handynummern geben, etc. und einfach ein bisschen mit dir flirten. Samstag gehst du dann zum Spiel. Die Schule macht das ganze Wochenende Programm für dich. Ja, du triffst die ganzen Coaches, die zeigen dir einen Haufen Hype-Videos und Equipment, etc. Am Sonntag hast du dann vielleicht noch einen Brunch mit dem Head Coach, wo der Head Coach dir dann sagt, wie wichtig du bist und dass du die Zukunft des Footballprogramms da bist, etc. Alles in dem Sinn, dass sie eben, dass du eben bei der Schule dann unterschreibst. Ja. Es gibt dann einen Stichtag irgendwann im Frühjahr, der National Signing Day. Bis dahin musst du dich dann sozusagen entschieden haben. Ich habe einen Official Visit genommen zu Tennessee und einen inoffiziellen Visit zu Florida State und UCF. Aber nach meinem Official Visit, also habe ich direkt an dem Sonntag unterschrieben, ja, die haben das so krass verkauft. Und auch wenn du das Stadion in Tennessee mal gesehen hast, also ich war da für das Tennessee Vanderbilt Spiel, was ja das Rivalenspiel ist. 102.000 Leute im Stadion. Ein 102.455 ist, glaube ich, die genaue Nummer. Und ja, das hat mich einfach verkauft. Ja. Also danach war die Entscheidung für mich klar. Wenn du dann an der Schule ankommst, dann ist das Ganze ein bisschen anders. Ja. Also sobald du diesen Letter unterschrieben hast
Sind die Mädels auch weg?
und deine Füße auf dem Campus stehen, dann sind die Mädels auch weg. Dann nennen die Coaches dich nur noch Motherfucker und dies und das, ja, und dann, ja, dann beginnt ein bisschen der Ernst des Lebens. Also du hast immer wenig Zeit, ja, also studieren, muss ich vielleicht dazu sagen, studieren in den USA ist anders als studieren in Deutschland. Du hast in den USA Anwesenheitspflicht zu jeder Vorlesung. Du hast Hausaufgaben, wie du es aus der Schule oder aus der Oberstufe kennst, die du unter der Woche sozusagen erfüllen musst, ja. Das heißt, das Nummer eins Ding, was du einfach lernen musst, ist irgendwie Zeiteinteilung. Ja, du hast Workouts, du hast Meetings, du hast deine Vorlesungen, du hast Hausaufgaben und Assignments und Tests, die du irgendwie bestehen musst. Und dann hast du natürlich noch das ganze soziale Leben, was am College läuft. Ja, du hast jedes Wochenende Partys und Events etc. Und da musst du eben 4 Jahre irgendwie deinen Weg durchfinden.
Also Peyton Manning, Reggie White. Also da waren ja schon große Namen. Das Einzige, also die Farbe, die ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist so ein bisschen wie das Tampa Bay früher. Also das ist so ein Orange, müsst ihr euch vorstellen, falls ihr das noch nie gesehen habt. Es ist SEC-Football, es ist richtig geiler Football und es lief ja bei dir auch richtig gut, bis zu dem Moment, bis du dich verletzt hast. So, dann war tatsächlich ja das, was in Aussicht stand, die Draft war weg. So, und dann bist du zurück nach Stuttgart. Wie war das? Also, du hast in Amerika gelebt. Du hast von Recruitment Girls gehört, du bist der Größte, du bist der Beste. Du hast dann gezeigt, du bist der Größte, du bist der Beste. Du hast tatsächlich in diesem System funktioniert, du hast studiert und plötzlich warst du wieder in Stuttgart. Also wieder in 0711 Town.
Genau,
Also
genau.
Spätzle statt Burger. Also, wie war das
Also,
für dich?
ich muss dazu sagen, also ich sehe meine College-Zeiten, also jetzt natürlich, hindsight is always 20-20, ja, hinterher weißt du es immer besser. Aber ich habe am College einfach, glaube ich, sag ich mal, meine mittleren Jahre ein bisschen verschwendet. Also ich bin ja als Linebacker reingekommen, habe die Transition zum Tight End gemacht, ja, und habe dann mich ein bisschen zu sehr darauf verlassen, dass die Coaches dort an der Schule schon, sage ich mal, mein Bestes, sich um mich kümmern werden. Ja, ich habe 2 Jahre dann, sage ich mal, ein bisschen weniger gespielt. Bis ich dann in der Offseason mit einem Coach, der mich an der Highschool gecoacht hat, zusammengearbeitet hat. Der hat mich nochmal hochtrainiert. Der hat mir Routenlaufen beigebracht, Bälle fangen etc. Ich hatte dann eine bessere Senior Season, bis ich mich eben verletzt hatte. Und da war dann eben klar, dass ja, bis zum Pro Day, bis zu dem Stichtag, wo ich mich sozusagen den NFL-Coaches zeigen kann, da werde ich wahrscheinlich nicht fit genug sein. Und zusätzlich ist das Resümee, das ich über die letzten 4 Jahre aufgebaut habe, wahrscheinlich nicht impressive genug, um den Sprung in die NFL zu schaffen. Ja? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mich schulisch schon so vorbereitet, dass ich einen Plan B hatte. Ich wollte eigentlich dann den MCAT-Test nehmen und in den USA Medizin studieren. Das wurde mir dann ausgeredet von meiner Familie in Deutschland, weil, wie gesagt, Medizin studieren in den USA, da hast du dann am Ende wahrscheinlich so 200.000 Dollar Student Loans, also Schulden. Und ich habe meine deutschen Cousins haben dann gemeint, ich soll die Zeit, die ich in den USA verbracht habe, als Wartezeit geltend machen und mich einfach in Deutschland auf Medizin konzentrieren. Das Ganze wurde mir dann wieder sozusagen oder ausgenutzt von meinen alten Kollegen von den Scorpions, weil ich eigentlich fertig war mit Football. Ja? Also wir hatten in meinem Senior Year haben wir jedes SEC-Spiel verloren. Unser Head Coach wurde gefeuert. Dazu habe ich mich verletzt. Das heißt, für mich war das Thema Football eigentlich gegessen. Ja, ich wurde dann von meinen Jungs von den Scorpions überredet, ja, wirklich fast dazu gezwungen, wieder zurückzukommen und nochmal ein Jahr zu spielen bei den Scorpions. Und ja, so kam das Ganze zustande, dass ich dann wieder in Stuttgart war und wieder in der GFL gespielt habe.
Wenn
Ja,
du
aber
jetzt,
ja.
warte, warte ganz kurz, ein dazwischen, Roman. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst,
Ja.
aber Medizin. Also Jakob Johnson ist kein kleiner Mann. Der hat extrem große Hände. Welche Medizin, also pass auf, ich sag's jetzt mal ganz salopp gesagt, also Zahnarzt, also
Nein.
mit den Händen geht
Das ist nicht
nicht,
genug Platz.
Kieferbruch und alles andere, also so Feinoperation, offenes Herz, wieso Medizin? Was hat dich an Medizin gereizt?
Also ich war in meiner College-Zeit habe ich war ich ein Kinesiology Major, das ist ungefähr so Sportwissenschaft wahrscheinlich. Aber zusätzlich habe ich das ganzen Medizin-Vorstudium Kurse genommen, also organische Chemie, Anatomie,
Hast du in
Human
Anatomie
Physiology.
etwa auch an toten Menschen rumgeschnitten?
Also nicht im Unterricht, aber ich habe dann über den Sommer bei UT Medical ein Praktikum gemacht. Also das ist das Uniklinikum in Tennessee, und habe dort in dem Center for Advanced Medical Simulation gearbeitet, was sozusagen die Trainingsstätte für die ganzen Chirurgen ist. Also da kommen die ganzen Chirurgen hin, um an Kadavern operieren zu lernen. Ja, das heißt, wir waren sozusagen die Leute, die die Kadaver vorbereitet haben, die alles
Oh, bist du ein
hingerichtet
harter
haben.
Hund.
Genau. Und
Boah.
wenn die Chirurgen dann fertig waren, dann durften wir meistens auch eben ein bisschen nähen, üben, etc. mit den ganzen Dingen ein bisschen rumexperimentieren. Und da habe ich halt einfach echt viel gelernt und hatte dann echt Bock drauf. Und mein Ziel war, in die, ich glaube auf Deutsch heißt es Orthopädie,
Ja.
zu gehen. Also alles, was man eben als Footballer so hat. Also Schultern operieren, Knie operieren, solche Geschichten.
Das ist ja
Jakob, jetzt
genau,
mal
was für
ehrlich, also
Carsten dann. Da
ja,
muss ich
pass auf,
ehrlich
ich
sagen, wenn
wollte
der
ja,
sich einen
deswegen
Fingernagel umknickt, dann
Roman
ist bei
lacht
ihm
ja
schon
jetzt
alles durch.
innerlich, weil Roman kennt ja die Geschichte. Ich wollte halt, also ich habe mich auch für Medizin interessiert und ich habe bei meiner ersten Leiche direkt erstmal Mülleimer gekotzt. Das war eine sehr völlige, sehr alte,
Ja,
also, boah, es war nicht schön. Deswegen, also ich ziehe da meinen Hut vor. Hut
also
ab.
ich kann mich noch genau erinnern, wir hatten einen Tag, wo einer von den, von, also es war ein bisschen älterer Chirurg, der eben für irgendwie ein Projekt Herzschlagadern gebraucht hat. Und da hatten wir auch eben ein bisschen völligeren Kadaver übrig. Und die Person hatte zu Lebzeiten wahrscheinlich schon eine Herz-OP. Ja, das heißt, wir mussten da so ein paar Metallklammern aus dem Brustkorb rausnehmen. Und die haben ein bisschen gehakt. Und dann hat der Chirurg einmal mit Ruck daran gezogen. Und dann kam irgendwie ein bisschen noch Tissue, ja, eben in die Luft geflogen und ist auf uns gelandet und so weiter. Aber das war, glaube ich, für manche Leute, die dabei waren, ein bisschen krass, aber mich hat das
Es
Ganze
ist
nie
für jeden, der
gestört.
es jetzt hört,
Also
ist es krass.
ich habe einen neuen Job übrigens mal. Wenn Jakob mit der NFL-Karriere durch ist, dann kann er Schauspieler bei Walking Dead werden, glaube ich, dieses Imperium. Da kann er,
Let's
glaube ich,
go.
genug mitmachen. Da hat er schon genug gesehen.
Genau.
Aber mal ganz kurz zurück zum Football. Also du hast ja gesagt, du warst wieder zurück. Du hast dann bei den Scorpions auch noch mal doch dann nochmal den Helm aufgesetzt.
Genau.
Aber wie ist dann der Schritt ins NFL Passway-Programm gekommen? Weil das ist ja, du läufst ja nicht hier jeden Tag über den Radar oder sowas, aber wie ist das dann nochmal hingekommen?
Also Aiden und Will, die bisschen Initiatoren des Pathway-Programms, hatten mich in Tennessee besucht, ja, und hatten da mich eben beobachtet. Also die waren wirklich für 2-3 Tage da. Also die haben sich ein Training angeschaut, haben mit dem ganzen Strength-Coaches, meinen ganzen Coaches, den Academic Support Staff, also unseren Tutoren und so weiter, die Leute, die schauen, dass du immer zum Unterricht gehst, die Leute, die deine Noten checken, etc., mit denen allen geredet, hatten mich dann beim Spiel auch beobachtet, waren für das Spiel da und hatten dann danach eben mit mir gesprochen an einem Sonntag und gemeint, dass sie vielleicht daran interessiert wären, dass ich eben im Frühjahr bei ihnen trainiere, dass sie sozusagen mir das Training zahlen würden und sozusagen eben mich eingeladen hätten für den Pathway in dem Frühjahr. Ja, also ich habe zu dem Zeitpunkt noch nichts über das Pathway-Programm gewusst. Nach meiner Verletzung habe ich dann eben dem Will Bryce, dem Head von dem Pathway-Programm, geschrieben, dass es dieses Frühjahr wahrscheinlich nichts wird, dass ich jetzt erstmal verletzt bin, no P vor mir habe und ja, mal sehen, was danach kommt. Und er hat halt gemeint, okay, ja, danke, dass du dich gemeldet hast, etc., viel Glück. Und für mich war das eigentlich dann sozusagen klar, dass also das Ganze sich erstmal gegessen hat, ja. Dann, als ich in Deutschland dann wieder war, ja, dann hat er sich nochmal gemeldet, hat gefragt, hey, ob das stimmt, dass ich eben für die Stuttgart Scorpions wieder spiele, und ist da dann zum Schwaben Bowl vorbeigekommen, also Stuttgart gegen Schwäbisch Hall hat er sich angeschaut. David Bader hat zu der Zeit bei Schwäbisch Hall gespielt, ja, das heißt, es war sozusagen für ihn die Möglichkeit, uns beide live in Aktion zu sehen. Und nach dem Spiel, also ein paar Wochen später, hat er dann eben gemeint, dass sie mich einladen würden zu einem Tryout 4 Wochen nach Ende der GFL-Saison. Und ich habe dann die 4 Wochen also komplett irgendwie mir freigenommen. Ich habe über den Sommer viel gekellnert und hatte dann einiges an Trinkgeld zusammen, dass ich mir da einen anständigen Trainer leisten konnte und eben mich für 4 Wochen sozusagen nur auf das Training fokussiert habe. Bin dann nach London geflogen. Wir konnten da dann, es war zu der Zeit von den London Games, da war Seattle gegen die Raiders, war da glaube ich am Start. Und am nächsten Morgen haben wir das Tryout gemacht. Es lief ganz gut. Ja, also ich hab das sozusagen dann als ein bisschen Endpunkt für mich gesehen. Ja. Ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt über den Sommer bei den Scorpions nochmal alles reingesteckt. Ich habe jetzt nochmal alles in diese 4 Wochen Training reingesteckt. Und wenn es klappt, dann klappt's, wenn nicht, dann nicht. Und dann kann ich aber, sag ich mal, guten Gewissens meine Cleats an den Nagel hängen, ohne jetzt mit so einer 8-Niederlage-Saison in der SEC und Verletzung ja, als Endpunkt zu haben, sondern ich hätte dann ein bisschen positiveren Endpunkt gehabt. Und
du hast dann ja, also so gesagt, die Weiche gestellt. So, und dann ging es ja wieder zurück in die USA. Also du hast Stuttgart sozusagen als Drehtür benutzt. Also kurz mal vom Leichenschnibbeln zum Kellner nach Stuttgart zurück. Dann gesagt, ah, weißt du was, kurz mal irgendwie ein bisschen in der GFL rumgezaubert, jetzt gehe ich wieder in die USA. So, dann bist du da rübergegangen. Ja. Wann wusstest du, dass du also zu den Patriots kommst? Wann wusstest du das genau?
Ja, uns wurde vor dem, also eine Woche nach Ende des oder nach dem International Pro Day sind wir wieder zurückgeflogen nach Hause. Und vor dem Flug nach Hause wurde uns gesagt, wer auf jeden Fall schon mal ausgewählt wurde, ja, von uns Jungs. Aber uns wurde nicht gesagt, wohin die Reise geht. Das heißt, da gab es dann ein paar Tage später nochmal einen Termin, wo uns gesagt wurde, ja, um 12 Uhr mittags oder sowas werdet ihr angerufen von euren Teams. Und dann wisst ihr, wo ihr hinkommt. Die haben dann ein Kamerateam vorbeigeschickt. Ich hatte meine ganze Familie war da. Meine ganzen Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen waren im Haus. Und wir saßen eben an einem Kreis um dieses Telefon rum und haben gewartet. Es war 12, es war 1, 2, 3. Irgendwann um 4:30 Uhr oder sowas haben sich die Patriots dann doch noch gemeldet. und haben ihm gesagt, dass sie ein Flugticket für mich haben nach Foxborough nächste Woche und so ging die Reise dann los.
Hattest du alle Vorwahlen auswendig gelernt, dass du wusstest, im Falle der Vorwahl XY, ist es das Team oder wie
hast
du das
gemacht? Nein, ich hatte keine Ahnung. Ja, also meine, wie gesagt, der 12 Uhr mittags war Stichzeit, ja, also da sollten wir das Ganze eigentlich erfahren und da gingen dann auch Instagram-Posts raus, das heißt, meine Cousins und Cousinen haben teilweise das Ganze schon gewusst, ja, aber wir haben eben gesagt, dass niemand mir das verrät, dass ich auf den Anruf warte und so habe ich das Ganze dann erfahren.
Und war dir da schon klar, dass du eventuell nochmal die Position wechseln musst, weil du hast ja schon gesagt, du warst eigentlich Linebacker, in der Highschool Linebacker gespielt, dann Tennessee auch als Linebacker begonnen und umgeschult auf Tight End. Wusstest du da auch schon, geht jetzt nochmal eine andere Reise, ich stehe jetzt noch ein bisschen weiter weg vom Ball?
Ja, also der Move zum Fullback kam mit dem International Pathway Programm. Also die haben gemeint Anfang im Januar, dass sie mich gerne auf Fullback trainieren möchten, dass sie mich als Fullback sehen und ich habe die Entscheidung einfach mitgenommen. Ich habe dann in der Zeit, also die hatten Christian Wade und Valentine Holmes, die auf Running Back trainiert haben. Ich hatte auf Fullback trainiert, das heißt, wir haben sozusagen alles zusammen gemacht. Und ja, also mir war das Ganze dann sozusagen schon klar, dass ich Fullback wahrscheinlich am meisten spielen werde. Dann Fullback allgemein ist eine Position, wo du halt flexibel sein musst. Das heißt, ich hab immer gewusst, dass umso mehr du tun kannst, umso besser und habe die Einstellung dann mit zu den Patriots genommen.
Wenn wir jetzt über die Patriots sprechen, also das ist ja jetzt mal, sagen wir mal ehrlich, ne, das ist ja so ein bisschen wie Bayern München. Also man liebt sie oder man hasst sie. Jetzt bist du da, also eine dreiteilige Frage. Punkt 1. Ja. Warst du vorher schon mal in Boston?
Nein.
Okay. Frage 2. Jetzt fliegt also Jakob also Stuttgart war nur eine Zwischenstation, ne? Das sieht ein bisschen aus, wie wenn ihr Indiana Jones kennt, die Filme, diese berühmten Fliegestriche hin und her, die roten Striche. Also jetzt ist er wieder jetzt fliegt er nach Boston. Wen hast du als erstes von den Patriots denn überhaupt getroffen?
Oh, wen habe ich das erst von den Patriots getroffen? Versuche ich mich zurückzuerinnern. Also ich kann mich erinnern bin wahrscheinlich an einem Samstag, glaube ich, angekommen. Oder am Samstag angekommen, Sonntag bisschen Papierkram gemacht und Montag bin ich direkt eingestiegen in Phase 1 vom Off-Season-Programm, was ja Strength and Conditioning ist, wo die ganzen Veteranen schon da sind. Das Ganze war aber noch vor dem Draft, ja, das heißt, ich war da als Rookie, aber nicht wirklich Rookie, ja, weil ich war ja ein Rookie in der NFL, aber ich wurde sozusagen ins Programm aufgenommen wie ein Veteran, der jetzt irgendwie von einem anderen Team zu den Patriots gekommen ist. Ja, das heißt, es gab da kein Rookie-Einbürgerungsprogramm für mich, sondern ich wurde einfach direkt in die Workout-Gruppe geschmissen mit dem Rest vom Team an dem Montag. Und also da war das war auf jeden Fall, sag ich mal, mein erster Moment, wo ich so ein bisschen gedacht habe, okay, krass, also da waren dann Jungs, die haben irgendwie Overhead Press mit irgendwie 150 Kilo gemacht und die ganzen O-Liner, als ich die gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, okay, wow, das ist ein bisschen Unterschied zur Waldau.
hat man da so ein bisschen Ködel in der Buchse? Also, dass man sagt so, jetzt okay, ich war im College, jetzt war ich wieder in Stuttgart und vielleicht, wenn alle Stricke reißen, wäre ich Arzt. Also ich mir das nochmal. Geht einem da so ein bisschen Schiss durch den Kopf?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, denke ich mal, das, womit ich in dem ersten Jahr wahrscheinlich am meisten irgendwie gekämpft habe, weil ich eben nicht vom College kam mit einem Superstar-Resümé. Ja, also die ganzen anderen Jungs, die gedraftet werden, die vom College kommen, die können alle sagen, okay, ich habe irgendwie 2000 Receiving Yards über meine Karriere, ich habe in großen Spielen gespielt etc. Und ich kam halt irgendwie aus Stuttgart über ein Pathway-Programm, wo ich dann irgendwie zu den Patriots geschickt wurde, ja, so wusste nicht genau, ob das Team sich mich überhaupt ausgesucht hat oder ob ich hier einfach sozusagen den Patriots angehängt wurde, ja, und die überhaupt keinen Bock darauf haben, dass ich hier bin. Also das sind auf jeden Fall Dinge, wo du am Anfang dich einfach, sag ich mal, ein bisschen durchkämpfen musst, ja, und weil ich habe halt relativ schnell verstanden, dass so über sowas nachdenken mir nicht hilft. Ja, also das ändert nichts an meiner Situation, aber es verschlechtert wahrscheinlich mein irgendwie meine Mental Health oder mein Fokus. Und ich hab dann da eben recht schnell Wege gefunden, dass ich mich einfach darauf fokussiere, besser zu werden. Und einen Tag, jeden Tag, einen Tag nach dem anderen nehmen, einen Fuß vor den anderen setzt und mich so durchkämpfe.
Hat ja schon der große Philosoph, der ganz große Philosoph Yoda gesagt, do or do not, there is no try.
Ja, genau.
Jakob, wenn du jetzt schilderst, wie du da angekommen bist und im Endeffekt warst du ja quasi allein auf weiter Flur. Ne? Du bist ja quasi aus Stuttgart darüber, kanntest kaum jemanden da vor Ort. Wie viel Hilfe haben sie dir denn dann eigentlich angeboten? Musstest du dich um alles selber kümmern? Ich meine, Wohnungssuche in den USA stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Musst du erstmal ein Auto kriegen und all sowas und anmelden und all so ein Kram? Oder gibt es da jemanden sozusagen, einen Rookie-Betreuer, auch wenn du jetzt nicht so ein Rookie warst wie der normale? Also,
oder eine junge Dame wie in Tennessee.
Ja, also, ja, genau, eine Hostess sozusagen.
Die jungen Damen gibt es leider nicht. Also es gibt natürlich Leute im Team, an die du dich wenden kannst, ja, so ab dem Moment, wo die anderen Rookies dann auch da waren, ja, dann gab es schon eben dieses Rookie-Einbürgerungsprogramm, wo uns dann eben geholfen wurde. Aber du musst dich trotzdem um vieles selber kümmern, also was Mietautos angeht, was die Wohnungssuche angeht, solche Geschichten, da kann das Team dich zwar in die richtige Richtung lenken, aber im Endeffekt musst du dich dann, sag ich mal, selber drum kümmern. Und auch zusätzlich alles, was du tun musst, um mit deinem Körper fit zu halten, ja, also was Yoga angeht und wo du dir Massagen holen kannst und sowas, da musst du halt recht schnell lernen, dass es eben nicht mehr College ist, ja, wo du einen riesigen Staff an Leuten hast, die dir alles hinterher tragen, die sich um alles kümmern, sondern es ist halt die NFL, wo du dich um sowas selber kümmern musst.
Das gilt aber vorwiegend für die Offseason, ne? Während der Saison werdet ihr schon gut versorgt.
Ja, also gut versorgt sind wir immer, was Treatment angeht, was Essen angeht, was diese ganzen Geschichten angeht. Ich meine jetzt mehr, was Papierkram angeht, ja, Steuern, Wohnung, Auto, alle diese Dinge, mit denen du dich halt wahrscheinlich nicht so auskennst, wenn du gerade, sag ich mal, Student warst, ja, und dann besonders für mich eben, weil ich gleichzeitig auch noch meinen ganzen Papierkram in Deutschland irgendwie noch auflösen musste, also ich bin gerade wieder ins ganze deutsche System eingestiegen mit Krankenversicherung, Arbeitslosengeld etc., dann wieder aus dem ganzen System auszusteigen war fast genauso schwer, also da hatte ich auf jeden Fall einiges zu tun, das erste Jahr über, zusätzlich zu dem Ganzen, was du sowieso lernen musst, ja, also die ganzen Spielzüge, die ganzen Abläufe, also Rookie-Jahr ist auf jeden Fall, denke ich mal, hart, aber es ist hart für jeden, auch wenn du in den USA am College ein Superstar warst. Das Einzige, was du da dann vielleicht hast, ist, dass du wahrscheinlich einen Agent hast, der sich um vieles davon kümmert, ja, aber du kannst das Ganze auch selber machen, ist auf jeden Fall machbar.
Wenn wir jetzt alles durch haben, also Jakob hat jetzt eine Wohnung, er hat Papierkram fertig, hat jetzt also alles so, und ist eine Klammer dran, alles weggeschickt, ja. IRS weiß Bescheid, so, ich bin jetzt hier, ich arbeite jetzt hier, ist alles cool. Das erste Jahr Practice Squad. Also viele fragen natürlich, ja, wie sieht denn das aus? Trainieren die zweimal am Tag, dreimal am Tag, viermal am Tag? Nimm uns mal mit. Wie sieht so ein Tag aus?
Also eine normale Woche in der NFL läuft so, dass du, wie gesagt, du hast ein Spiel am Sonntag, also fangen wir am nächsten Tag an. Montags wird das Spiel ein bisschen verdaut, ja, Film angeschaut, die Verbesserungen werden gemacht, du hast ein Workout, also hebst Gewichte, du machst ein bisschen was für ein Conditioning. Dienstags ist immer der Players Day Off, ja, also da hast du sozusagen frei, was natürlich nicht heißt, dass du frei hast, ja, also dienstags benutzt du, um deinen Körper wieder fit zu kriegen, Massagen, Stretching etc., vielleicht ein bisschen extra Schlaf und du fängst eben an, Film zu schauen für den nächsten Gegner, ja, also fängst an, deren letzten Spiele anzuschauen, fängst an, der Personal kennenzulernen. Die Hauptarbeitstage in der NFL sind Mittwoch, Dienstags und Donnerstags. Mittwoch, Donnerstags und Freitags. Du hast Mittwochs und manchmal auch Donnerstags hast du Training in Full Pads. Das heißt, da wird gehittet, da ist Full Speed, Run Blocking dabei und Tackling, Tackle Drills etc. Zusätzlich hast du, also, oder ich persönlich lifte dreimal die Woche, während auch während der Saison Minimum. Nach dem Freitagstraining habt ihr wahrscheinlich, also haben wir zumindest keine Meetings, da können wir ein bisschen früher nach Hause. Das heißt, den Nachmittag kannst du dann auch nochmal benutzen, um deine Filmstudy fertig zu machen und ein bisschen zu recovern, dir eine Massage zu holen, sozusagen von diesen 3 Arbeitstagen wieder zu recovern. Samstags sind dann nur Walkthroughs angesagt und ihr fliegt zu eurem Gegner, falls es ein Auswärtsspiel ist. Da machst du dann eben die letzten Schliffe noch zu deiner Gameplan-Vorbereitung und am Sonntag geht es dann weiter mit dem nächsten Spiel.
Hört sich auf jeden Fall aufwendig an. Und das ist ja, du bist ja auch,
Nonstop,
ja, vorhin hast du ja gesagt, du
nonstop.
wolltest eigentlich dir ein schönes Leben machen und studieren, aber das hat sich ja dann ein bisschen alles angedreht.
Ja, genau.
Aber wenn du jetzt den Weg, den du dir selber dann quasi gewählt hast, den nächsten Schritt erklären musst, wie hast du das dir vorgestellt? Das war ja nun nicht so, dass du aus dem Practice Squad vorgesehen warst, dass du unbedingt spielen sollst. Es
Genau.
hieß ja erst, du bist der 11. Practice Squad-Spieler. Aber dann haben dich die Patriots ja von Anfang an eigentlich als regulären Practice Squad-Spieler genommen und dann verletzt sich der Starter und deine Nummer wird gerufen.
Genau.
Erklär mal, was war da los bei dir?
Ja, also wie gesagt, als ich am Anfang der Saison den Sprung in den normalen Practice Squad geschafft hatte, war das für mich schon mal ein riesen Accomplishment, ja, weil das eben dann bedeutet hat, dass ich eben vielleicht nochmal die Chance habe, aktiviert zu werden in der Saison. Ja. Anders als wenn du auf diesem internationalen Spot bist, wo dann eben für den Rest der Saison nicht mehr aktiviert werden kannst. Die Wochen auf dem Weg oder die Wochen bevor ich aktiviert wurde, habe ich zwar selber vielleicht nicht unbedingt geglaubt, dass ich jetzt kurz davor stehe, aktiviert zu werden, aber die Expectation, also die Anforderungen, die die Coaches an dich stellen, wenn du im Practice Squad bist, bleiben die gleichen. Ja, also es wurde von mir trotzdem erwartet, dass ich genauso gut vorbereitet bin auf den Gegner, gegen den wir jetzt spielen, wie die Jungs, die im aktiven Roster sind. Ja, und ich denke, dass das mir eben geholfen hat, weil als es dann eben soweit war, dass ich eben aktiviert wurde, war es nicht eine Riesenumstellung, sondern ich war schon in dem Rhythmus drin. Ja, ich habe den Gameplan schon drauf gehabt, und ich war sowieso schon so vorbereitet, wie wenn ich selber spielen würde, dass das Ganze ein bisschen leichter gemacht hat. Ja, mit den Nerven war es natürlich ein bisschen krass. Also es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du irgendwie nur an der Seitenlinie bist oder wenn du wirklich aktiv bist und weißt, dass du spielen wirst. Aber wie gesagt, da hat auch eben einfach geholfen, Scheuklappen aufzusetzen und mich darauf zu fokussieren, was mein Job ist.
Also Scheuklappen ist genau das richtige Thema. Jetzt kommen wir nämlich mal zu Butter bei die Fische. Pass auf. Du bist aktiv, du bist nicht nur in den Special Teams, sondern du stehst regulär in der Offense auf dem Feld.
Ja.
Und jetzt beschreib mir bitte mal, ich kann das, glaube ich, relativ gut nachempfinden, der Ball kommt auf dich zugeflogen. Er kommt wirklich zu dir. Ist dann, also ich habe das damals mal gehabt, dass wenn die einfachen Bälle kommen, dann überlegt man auf einmal. Hast du da irgendwie einen Blick gehabt nach dem Motto, oh Mist, das Ding wird immer langsamer, ich muss den fangen? Oder war das einfach nur zack fangen und gucken, was kommt?
Also ich hatte Angst davor, was du gerade beschrieben hast, ja, dass so eine Situation kommt. Aber ich denke, was geholfen hat, ist zweierlei. Also zum einen, wir haben diesen Spielzug so viele Male im Training trainiert gehabt und sind ihn so viele Male durchgelaufen, dass ich bereit war, als der Moment da war. Ja, also ich habe in dem Moment dann nicht mehr darüber nachgedacht. Als der Play Call kam, habe ich schon fast gewusst, zum einen, dass dieser Play Call jetzt in dieser Situation kommen wird, und zum anderen war das sozusagen das Ende von einem längeren Drive. Das heißt, da hast du dann gar nicht irgendwie genügend Luft in der Lunge, um irgendwie groß nachzudenken. Und ich habe dann einfach mich auf mein Training verlassen. Cam hat mir einen super Ball zugeworfen und es hat alles funktioniert.
Jetzt springen wir einen Punkt weiter. Also, es hat super funktioniert. Und dann steht der Mann, der immer so ein bisschen aussieht, als sei er das Lichtdouble von Darth Vader mit seinem Hoodie, nämlich Bill Belichick. Und der steht und sagt öffentlich in die Kamera: Ja, nee, also der Jakob, das ist ein richtig guter, der hat sich auch gut gemacht, also guter Junge. So, wie sitzt man da zu Hause auf der Couch, sagt man: Wie jetzt, der kennt meinen Namen. Also, das ist ja schon sehr paradox, wenn wir zurückspringen auf die Zeit Kellnern in Stuttgart.
Ja,
Also, das ist ja fast nicht zu glauben, oder?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt waren meine Gedanken wo ganz anders. Ja, so meine Gedanken waren bei meiner Performance von dem Spiel allgemein. Ja, wir haben das Spiel verloren. In dem Spiel gab es genügend Plays, wo ich, sag ich mal, einen besseren Job hätte machen können. Und dann gleichzeitig, wie gesagt, hast du eben einen Tag, um über dieses Spiel nachzudenken und danach ging es direkt weiter. Ja, also wir hatten danach direkt das Spiel gegen die Raiders, glaube ich, zu Hause. Und das heißt, ich hatte da eigentlich, ehrlich gesagt, gar keine große Zeit, irgendwie mir Gedanken zu machen, wie das Ganze jetzt aussehen würde oder wie krass es jetzt ist, dass ich wirklich hier bin, dass ich so ein Kompliment bekommen habe. So ein Kompliment nimmt dich eher in die Pflicht, ja, dass du eben dann, sag ich mal, deine Performance weiter erhöhst und weiter Wege findest, dem Team zu helfen und dem Kompliment, so einem großen Kompliment eben zu entsprechen.
Dann kam ja wieder das Verletzungspech bei dir zum Tragen und dann bist du auf der Injured Reserve Liste gelandet. Warst du da jetzt im Kopf, also Angst um die Zukunft oder warst du schon im Gedanken wieder in Stuttgart und hast gesagt, auch oh, nicht jetzt wieder den ganzen deutschen Papierkram, ich will eigentlich hier bleiben?
Also nur zeitmäßig, um es richtig einzuordnen. Die Verletzung war in meinem ersten Jahr. Der Touchdown war jetzt in
Wir
meinem
waren noch nicht
zweiten
beim
Jahr.
Touchdown,
Genau.
junger Mann. Wir waren
Ja.
erstmal bei deinem ersten Catch. Ja,
Das war.
aber schön, dass du vorhast. Spoiler-Alarm.
Genau. Also wie gesagt, also die Verletzung war ein bisschen ungeschickt. Ja, ich war in der Goal-Line. Ich habe gedacht, es wäre was Kleineres gewesen, was dann eben nach ein paar Sekunden irgendwie weggeht, schmerztechnisch. Ich habe auch die nächsten paar Spielzüge nach der Verletzung noch gespielt gehabt, und wurde dann aber von den Trainern rausgenommen, weil ich meinen Arm irgendwie nicht grob mehr groß einsetzen konnte dann. Ja, es war natürlich ein bisschen bitter, ja, weil, wie gesagt, ich hatte halt da eine riesen Chance, dem Team zu helfen, als einziger Fullback im Roster, ja. Aber für mich war dann klar, dass ich eben jetzt einfach alles in die Reha und die Recovery reinstecke, was ich kann, Schlafen, Ernährung, Supplements etc., um einfach die Chance, die ich jetzt habe, mir nicht entgehen zu lassen. Ja, also ich habe mir selber bewiesen, dass ich das Ganze machen kann, dass ich auf diesem Level mithalten kann, dass ich was beitragen kann dazu, dass das Team gewinnt, und wollte dann einfach sozusagen die Chance mir nicht entgehen lassen, da nochmal eine Schippe draufzulegen. Und Corona kam dann noch dazu, dass ich eben sozusagen in der Mitte von meiner Reha auf einmal dann wir vor die Tür gesetzt wurden, ja, zusammen mit den anderen Rookies, die auf der IR waren. Ich hatte ein bisschen Glück im Unglück. Ich hatte eine ganz gute Truppe um mich herum mit dem Gunnar Olszewski, der auch auf IR war, und dem Yelda Froholt, der auch auf der IR gelandet ist eben. Und wir haben dann unsere Ressourcen ein bisschen zusammengepoolt, haben ein dickes Garagen-Gym aufgebaut und haben da dann letzte Offseason komplett unser Training durchgezogen und das Ganze halt hingehauen,
Siehst du, Roman, der heißt Frodo, nicht Frodo.
Ja, das ist schon richtig.
Nicht der mit dem Herr der Ringe, ist er nicht.
Genau.
Aber wenn du dann von der IR, wenn du da drauf bist erstmal, dann bist du ja quasi raus, so erstmal jedenfalls.
Genau.
Aber die Patriots haben dir schon zu verstehen gegeben, dass das jetzt keine Eintagsfliege ist, sondern sie haben sich schon noch gekümmert und haben gesagt, hast du dann einen Future Contract bekommen oder war das dann gleich so nach dem Motto, du hast weiter noch einen Contract nach dem IR?
Also muss ich ehrlich sagen, da hatte ich eigentlich keine Ahnung. Also ich bin einfach weiter zur Arbeit gekommen, ja. Also ich hatte zu der Zeit, glaube ich, überhaupt keine Ahnung, was mein Vertrag überhaupt ist oder wie mein Vertrag aussieht. Ich wusste, dass über das Pathway-Programm, als Pathway-Programm-Spieler, du garantiert 2 Jahre bei dem NFL-Team unterkommen kannst, ja, ohne dass du gegen deren Roster-Limits zählst. Aber ich wusste jetzt nicht, ob ich meinen internationalen Status verloren habe, dadurch, dass ich eben schon aktiv gespielt habe oder wie das Ganze aussieht. Ich bin einfach weiter zur Arbeit gekommen und ich denke, das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt darin, dass die Patriots sich eben darum gekümmert haben, dass ich weiter einen Job habe, ja, weil ich halt einfach meine Reha durchgezogen habe. Ich bin trotzdem zu den ganzen Meetings gegangen, ich habe trotzdem den Film studiert, habe trotzdem mit meinem Coach geredet, um eben mich in eine Position zu bringen, wenn ich von dieser Verletzung zurückkomme, dass ich ein besserer und erfahrenerer Spieler bin.
Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn du den Zugangscode noch aktiv hast und noch rein darfst, dann ist das ein gutes Zeichen, dass du weiterspielen darfst. Das ist
genau.
Nicht so verkehrt, da brauchst du auch keine Vertragsverlängerung erstmal.
Genau.
Das ist ganz gut.
Das war mein Plan. Solange meine ID-Card am Eingang noch funktioniert, ist alles in Ordnung.
Genau. Kommen wir jetzt nochmal zu dem, was du schon so ein bisschen angedeutet hast, weil wir wollten das ja so ein bisschen dramaturgisch aufbauen nach dem Motto, der erste Catch in der NFL. Und dann
den ersten Catch hat er einfach
gemacht. Ja, hast du gleich mal zum ersten Touchdown gemacht. Das war ja ein ähnlicher Spielzug, den du da gespielt hast. War dir dann in dem Moment irgendwas bewusst, dass das was Besonderes war? Oder war das im ersten Moment einfach nur der Touchdown und du hebst die Hand in die Höhe? Ich weiß, da gibt es ein sehr schönes Bild davon, was du ja in Öl gemalt hast, inzwischen zu Hause hängen hast wahrscheinlich. Genau. War dir dann das so deutlich bewusst, dass das wirklich für ganz Football Deutschland ein besonderer Moment ist?
Also zwei Dinge. Zum einen, ich muss die Frage vorhin falsch verstanden haben. Der erste Catch war pure Panik und Nervenkitzel, ja, den jetzt erstmal nicht zu versauen. Aber gleichzeitig auch, weil ich eben im Training den Ball gut gefangen habe, war es dann mir möglich, mein Gehirn zu beruhigen und einfach mich darauf auf mein Training zu verlassen. Und wenn du 100 Bälle im Flat gefangen hast, ja, dann fängst du auch den 101. Ja. Das war so, sozusagen, was ich mir selber erzählt habe. Das Touchdown-Play, wie gesagt, also wir hatten das Ganze den Spielzug schon eine Weile lang trainiert. Als ich den gefangen habe, ging es mir persönlich eher darum, wir lagen zu der Zeit, glaube ich, im Spiel hinten mit ein oder zwei Scores, dass wir haben den Touchdown in der Situation gebraucht. Ja, wir waren da, um das Game zu gewinnen. Und ich konnte eben meinen Job exekuten, meinen Job machen in der Situation. Danach ging das Spiel weiter. Ja, also ich stand danach im Field Goal Team. Ich war danach an der Seitenlinie, habe mit meinen Coaches über den nächsten Drive geredet. Das Spiel war noch nicht vorbei. Das heißt, da bleibt dann eben keine Zeit, irgendwie um groß zu reflektieren oder sowas, was dieser Moment bedeutet oder sowas. Ich war einfach nur happy, dass ich meinen Job gemacht habe. Ich habe den Ball den Trainern gegeben, dass sie mir den aufheben für später und dann ging es weiter.
Mal eben kurz Geschichte geschrieben und danach wieder ins Field-Goal-Team. Kann man mal machen. Bescheiden ist er. Wir haben jetzt ja gelernt, also NFL ist viel Arbeit. Und wir springen jetzt mal zurück auf den Beginn dieses Interviews, wo du gesagt hast, nee, harte Arbeit war jetzt nichts für mich. Ich wollte eigentlich ganz entspannt studieren.
Ja.
Ein Fehler, mein Freund. Aber jeder Mensch hat ja so, also Aberglaube. Also zum Beispiel, guck mal, wenn ich beim Autorennen war es bei mir immer so, ich habe immer zwei unterschiedliche Socken angezogen und solche Geschichten.
Hast du das macht er heute Routine? Übrigens immer noch.
Ja, macht er. Ich habe immer in der Sendung bunte Socken an. Da lacht sich Roman immer drüber. Nice. Aber ich habe Roman angesteckt, der hat jetzt auch bunte Socken. Aber hast du irgendeinen Aberglauben oder eine Routine, die du vor jedem Spiel gleich machst?
Aberglauben nicht wirklich. Also, mir ging es mehr darum, eine konstante Routine zu entwickeln, weil das eben deinem Gehirn hilft. Ja, also es hilft dir mental, es hilft dir ein bisschen mehr Confidence zu haben in deine Vorbereitung, wenn du eine konstante Routine hast. Und ich habe da über die ersten Wochen dran gearbeitet. Ja, viel davon ist Trial and Error. Also trinke ich jetzt einen Kaffee vor dem Spiel oder nicht? Nehme ich dieses Supplement oder nicht? Welche T-Shirts mag ich unter dem Pad, ja, was nicht, ziehe ich eine lange Tights an oder bin ich eher jemand für kurze Tights und ja, so entwickelst du eben über die Zeit eine Routine, die für dich funktioniert und ich hab eine Playlist, die ich jeden Game Day anhöre, die mich sozusagen von am Anfang entspannt zu Stück für Stück sag ich mal, mehr Aggression zum
also von Britney Spears hin zu Metallica.
Genau, genau. Also es ist, Metallica ist da sogar noch ein Zwischenschritt, ja. Also es fängt an irgendwie mit ein bisschen einem entspannten, sag ich mal, so Oldschool Rock, Blue Oyster Cult, solche Geschichten, America, Horse with No Name.
Oh, sehr schön.
Dann langsam in der Transition über ein bisschen Deutschrap, OG Kimo, 187 Straßenbande zu hin Metallica, dann Slipknot, Rammstein, Disturbed etc.
Sehr sympathisch.
so schaukelst du dich eben hoch und dann gleichzeitig, für mich fängt die Routine eigentlich sozusagen schon am Montag an. Ja, also es ist schon am Montag, was machst du, um dich auf den nächsten Gegner vorzubereiten, um das letzte Spiel zu verdauen, und es eben dann Schritt für Schritt steigt die Intensität hin bis zu eben dem Sonntag, wo du dann aus dem Bus aussteigst, du gehst ins Stadion, was machst du, wenn du in dem Stadion ankommst, Hot Tubs, Massagen etc., gehst nochmal über den Gameplan drüber und so entwickelst du eben, was für dich funktioniert.
Lass uns mal ganz kurz nochmal beim Thema Musik bleiben.
Yes, sir.
Es gibt ja jemanden, der heißt wie du.
Also, okay.
Jakob Johnson. Und der singt ja. Ist es dir jemals passiert, also der war ja, als du gerade in der NFL anfingst, war der ja tatsächlich noch überall in den USA in den Charts, wenn du irgendwo im Restaurant einen Tisch bestellt hast, haben die gedacht, warte mal, jetzt kommt dieser Sänger, der noch von Banana Pancake singt?
Nein, also bis jetzt werde ich nur seltenst erkannt, egal ob das jetzt vom Name her ist oder vom Aussehen. Mir ist es jetzt bis jetzt nur sehr selten passiert, dass irgendwie Leute bei meinem Namen aufmerksam geworden sind.
Ich kann dir versprechen, in Deutschland wäre das anders. Aber wenn sogar schon die Fernsehnasen dann irgendwo erkannt werden. Ne? Also gestern beim Corona-Test musste ich meinen Ausweis nicht vorzeigen, weil er gesagt hat, ich weiß, wer du bist. Aber okay, ganz schön. Also wenn du wieder zurückkommst, kann ich dir versprechen, dann sieht es anders aus.
Sie haben mich mit dem Sänger von Rammstein verwechselt. Mach dir keine
Sorgen. Ja, bei mir, ich muss immer schauen, dass ich mit meinen bisschen mehr bekannteren Teammates unterwegs bin. Dann werde ich vielleicht manchmal irgendwie als... Dann denken die, ich bin irgendwie die Security-Person von meinem Kollege Damien hier oder so, aber ich nehme es ganz gut.
Es gibt dann noch die NFL Player Association. Hast du da nicht so eine Karte, die dich dann auch ausweist,
dass du ein NFL-Player
bist? Also, aber da muss man schon vorzeigen, das ist blöd. Ne?
Ja, genau. Du bist ja jetzt nicht irgendwie der Kellnerin irgendwie deine NFL-PA-Karte unter die Nase wählen und es anschauen.
Nee, das gilt nur für den Club, da ist es gut, da kannst du an der Seite vorbei.
Genau,
und dann ist
genau.
Es okay.
Sonst sagst du einfach, du bist der Sänger mit den Banana Pancakes.
Genau.
Das klappt. Aber Roman, ich habe Sorgen,
aktuell noch langsam was. Genau, aktuell genau. Noch was. Dir geht's gut, haben wir gehört, das ist schön. Du ziehst um, aber dein Team zieht sich quasi auch selber ein bisschen um. Ne? Da ist ein bisschen Aufbruchstimmung. Da ist ja viel in den letzten 12 Monaten passiert. Neuer Quarterback, anderer Quarterback, wieder ein anderer Quarterback, Corona-Geschichten. Das Team hat sich irgendwie selbst erfunden und für dich geht's jetzt auch wieder los. Du musst ja jetzt auch so in dieses Team quasi deinen Fußabdruck ja auch wieder reinbringen. Wie sieht's aus im Moment? Was ist dein aktueller Status? Wie sieht dein aktueller Tag aus? Wie bereitest du dich vor auf die neue Saison?
Ja, aktueller Status ist, wir sind in Phase 3, wir sind in OTAs. Das heißt, morgen geht's bei mir wieder zur Arbeit. Wir trainieren mit den Coaches, wir arbeiten zusammen als Team, ja, und da ist jetzt echt einfach Hammer, dass die Corona-Beschränkungen so weit zurückgegangen sind, dass wir überhaupt zusammen als Team trainieren dürfen. Ja, ich habe gehört, bei euch geht es demnächst auch wieder zurück aufs Feld. Weil wie gesagt, in der NFL, da werden die Karten jedes Jahr neu gemischt, ja, und wenn du da die Chance hast, in der Offseason als Team zusammenzuarbeiten, dann gibt es dir eben, sag ich mal, einen riesen Vorteil, denke ich. Ja, also du hast jetzt schon die Chance, mit den Quarterbacks die Chemistry zu finden und die Coaches haben die Chance, euch aktiv zu coachen. Ja, das ist einfach nochmal was anderes, als wenn du irgendwie in den Zoom-Meetings sitzt. Und da sind wir einfach alle excited, jetzt wieder auf dem Feld zu stehen und zusammen arbeiten zu können. Ja.
Wenn wir jetzt sagen, Corona-Beschränkungen aufgehoben, ist eine Frage, die völlig, völlig, wirklich auf dem Elfmeterpunkt liegt und der Torwart ist ausgewechselt. Wie ist das, in so einem komplett leeren Stadion zu spielen?
Also es ist ein bisschen anders. Die ersten Spiele war es noch komplett still. Ja, sie haben nicht mal Musik eingespielt oder keine Geräusche eingespielt. Das heißt, es kam ein bisschen dir so vor wie, sag ich mal, ein Scrimmage im Practice, nur dass es eben um viel mehr geht. Ja, es geht um deine ganze Saison. Es hat mich ein bisschen an die Joint Practices erinnert, die wir im Trainingslager in meinem ersten Jahr noch hatten. Ja, aber danach gewöhnst du dich eigentlich dran, weil ob das jetzt ein Spiel mit Fans ist oder nicht, sobald du auf dem Feld bist, ja, und im Huddle stehst, da Thema Scheuklappen, da nehme ich die Seitenlinien, alles was außerhalb vom Feld ist, eigentlich sowieso nicht mehr wahr. Und ja, da hat es für mich persönlich nicht so einen großen Unterschied gemacht. Es hat sicherlich die Communication jetzt bei Auswärtsspielen erleichtert. Da wird es dieses Jahr wahrscheinlich wieder ein bisschen schwerer werden, wenn da die gegnerischen Fans ordentlich Lärm machen. Aber vom Spielerischen her und von der Seite habe ich da eigentlich keinen Unterschied gespürt.
Okay. Ja, wie ist es dann mit, zum Beispiel, wenn du sagst, du spielst mit deinen Quarterbacks jetzt wieder ein bisschen besser zusammen und kannst eine Chemie aufbauen. Wie ist es zum Beispiel mit Cam? Ich meine, er ist ja, glaube mal, aus meiner Sicht jedenfalls nominell euer Starter erstmal. Und wenn du dann ihn als schillernde Person ja, wo er nach außen ja immer so getragen wird, auch ein bisschen Paradiesvogel und so, wie ist er denn so als Mitspieler?
Cam ist Hammer. Wir können uns alle, denke ich mal, bei Cam Style-Tipps abholen. Das Spielerische, da kann ich natürlich nichts dazu sagen. Also das ist alles in der Hand der Coaches, aber was ich den deutschen Fans vielleicht mitgeben würde, ist, wenn ihr eine Chance habt, zieht euch mal die Highlights von Cam rein, ja, über den Lauf seiner Karriere. Also ich hatte jetzt in der Offseason mal ein Wochenende, wo ich zusammen mit den Jungs, wo wir seine Highlights von Auburn angeschaut haben. Also der Typ hat ja echt einfach alles gemacht auf dem Footballfeld, was du dir vorstellen kannst. Ja. Also ich habe ein Play gesehen, Wildcat, ja, er steht draußen als Wide Receiver, läuft eine Go-Route und fängt einen Touchdown, ja. Also, welcher Quarterback, kannst du mir sagen, hat und keinen Easy Catch, sondern ein richtiger Brady so Randy. Nicht,
das kann ich dir sagen.
Randy Moss über den Wide Receiver hinweg. Also, das ist echt einfach faszinierend. Das ist auch, was ich hier an der NFL einfach so wertschätze, ist, dass ich die Chance habe, mit solchen Spielern auf dem Platz zu stehen und mit solchen Spielern zusammenzuarbeiten. Das ist echt als Football-Fan einfach ein Traum.
Und das ist ja das Faszinierende, wenn wir jetzt mal wirklich, wahrscheinlich sind das so Sachen, über die du nie nachdenkst, aber überleg mal, die NFL bedeutet, jemand mit dem Körper wie du macht denselben Sport wie Rodrigo Blankenship.
Ja.
Der Kicker, also die große Brille. Das ist schon, es ist schon extrem faszinierend. Beide haben dieselbe NFLPA, also dieselbe Mitgliedskarte der Players Association. Das ist schon faszinierend. Was sind denn aber deine persönlichen Ziele jetzt für die kommende Saison?
Ja, wie gesagt, für mich ist das Ziel dasselbe wie jedes Jahr. Ja. Also den Respekt von meinen Teammates, von meinen Coaches mir zu erarbeiten und Wege finden, dem Team zu helfen, zu gewinnen. Ja. Also ich hab eine riesen Chance, dass ich dadurch, dass mein Vertrag noch mal ein Jahr verlängert wurde und die Chance will ich jetzt greifen. Viel harte Arbeit, ja. Kaum fauler Lenz, kaum Zeit zum Chillen, aber ich muss sehr ehrlich sagen, dass ich Football und alles, was damit kommt, noch nicht als Arbeit ansehe. Also ich tue scherzeshalber meinen Freunden immer sagen, wenn wir im Gruppenchat reden über WhatsApp, Jungs, ich hatte heute wieder einen harten Tag bei der Arbeit, ja, und die lachen mich immer aus. Also die sind alle halt selber Studenten oder arbeiten irgendwo in irgendwelchen Firmen. Weil, wie gesagt, meine Arbeit sind alles Dinge, die ich wahrscheinlich ansonsten sowieso machen würde. Also ich würde so oder so ins Fitnessstudio gehen und schwere Gewichte heben. Ich würde sowieso mich mit meinen Freunden treffen und Bälle fangen und Routen laufen. Das heißt, noch ist das Ganze nicht Arbeit für mich, noch macht das Ganze Spaß und noch genieße ich die Zeit hier einfach.
Ich habe noch eine Frage, weil ich glaube, wir müssen so langsam ja Richtung Ende denken, jedenfalls von diesem Podcast. du bist ja ein Mitglied der New England Patriots und hast einen Besitzer mit Robert Kraft, der sich ja doch schon sehr positiv international geäußert hat. Du selber jetzt mal als Patriots-Spieler, wie gut siehst du die Chance, dass vielleicht mal deine Mannschaft über den Teich kommt und nicht in London spielt, sondern vielleicht sogar in Deutschland?
Also ich denke, die NFL ist sehr analytisch, ja, sehr analytics-driven. Also alles geht um Nummern. Ja. Ein großer Teil da deswegen, dass dieses Pathway-Programm jetzt so ausgebaut wurde, wie es ausgebaut wurde, ist, dass die ganzen Game Pass-Mitgliedschaften in Deutschland so durch die Decke gegangen sind, seitdem Moritz Böhringer gedraftet wurde. Ja, und ich denke, die sehen die Entwicklung in Deutschland, die sehen, wie der Marktanteil des Sports in Deutschland immer wächst und die sehen gleichzeitig auch, welche Teams in Deutschland am meisten unterstützt werden und am meisten supported werden. Und ich würde mich da einfach mal aus dem Fenster legen und sagen, dass die Patriots in Deutschland schon eine recht große Fanbase haben. Ja, das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass es für die NFL Sinn machen würde, die Patriots nach Deutschland zu bringen, ja. Wer da genau dahinter steckt und wer da die Entscheidungen trifft, was das ganze Scheduling angeht, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Team das Ganze entscheidet oder ob das die NFL-Bosse entscheiden über das Team hinweg. Aber ich würde mich auf jeden Fall natürlich riesig freuen, über eine Chance in Deutschland vor deutschem Publikum spielen zu dürfen.
Wir auch. Wenn dann das, ich auch, also auch als Dolphins-Fan, aber das ist ein anderes Thema. Wenn jetzt rein theoretisch dieses Spiel in Deutschland stattfinden würde, hast du noch Kontakt zu dem Dachdecker, der dir damals das Praktikum gemacht hat? Den könntest du ja mal einladen und sagen, Kollege, weil das bei dir so scheiße war, stehe ich jetzt hier. Merkst du selber, ne?
Also ich muss dazu sagen, also Shoutout an Dachdeckerei Alba in Stetten auf den Cha-ching. Bildern. Nein, das Praktikum war eigentlich super, ja. Ich hatte einen Haufen Spaß, aber die ganzen Jungs, die da eben mit mir auf den Dächern geschwitzt haben im Sommer, haben mir eben alle geraten, schau mal, Dachdecken ist ein Hammer-Job, ja, wie gesagt, die machen das ja alle 20, 30 Jahre, aber die haben eben bei mir schon gesehen, okay, du kannst vielleicht einfach auch noch ein bisschen was anderes machen, ja, und ich habe auch immer viel vom Football erzählt und ich denke, die würden sich genauso für mich freuen, dass es mit dem Football geklappt hat, wie ich mich jetzt, sag ich mal, freue, dass ich hier bei den Patriots bin.
Also ich kenne einen Dachdecker in meinem Team, Wolle heißt er, der ist riesen Fan von dir. Also zumindest einen Dachdecker hast du schon mal komplett im Sack.
Ja.
Der ist Fan von dir. Also die Dachdecker-Innung, die hast du schon mal im Sack.
Ja, ich hatte einen riesen Spaß mit den Jungs. Ja, ich würde jetzt noch mehr Storys erzählen, aber ich habe jetzt den Namen von ihrem Business schon gesagt. Aber wir hatten Hammer Spaß in dem Sommer auf jeden Fall. Für eine Woche und das Ganze sollte übrigens, also das werde ich Ihnen immer zu Ehren halten, das Ganze sollte ein unbezahltes Praktikum sein, aber die haben mir am Ende der Woche doch noch was gezahlt, weil ich eben so fleißig mitgeschafft habe. Also habe nur das Beste für die Dachdecker.
Roman, da ist der Schwabe noch ganz tief angelangt. Andere sagen, mitgearbeitet, mitgeschafft habe. Schaffe, nicht Häusle baue, sondern Häusle Dach draufsetzen.
Genau.
Und jetzt die letzte Frage, Jakob, dann kannst du weiter mit deinem Umzug machen.
Yes, sir.
Wann hattest du das letzte Mal Spätzle?
Wow, das letzte Mal Spätzle war, als ich im Januar in Deutschland war. Ja, also ist jetzt auch schon wieder fast 6 Monate her, jetzt demnächst. Also
vielleicht
Spätzle.
Sollten wir mal ein Care-Paket schicken.
Care-Paket würde ich mich riesig freuen. Ja, ich kann euch dann direkt meine neue Adresse zukommen lassen. Aber allgemein, alles, was es an deutschen Snacks und Nahrungsmitteln gibt, brauche ich immer. Brauche ich immer als Supply hier, weil die USA hat vieles, aber vieles hat sie auch nicht. Kein gutes Schwarzbrot, kein gutes
Wir haben den Auftrag verstanden.
Roman und ich treffen uns demnächst in Berlin und dann gehen wir zusammen in den Supermarkt und wir machen ein Care-Paket und das schicken wir dir.
Und wenn du
Spätzle,
die Adresse schickst,
Spätzle in Berlin kaufen ist jetzt nicht cool, aber es ist besser.
Ey, wir haben so viele Schwaben inzwischen am Prenzlauer Berg, da gibt's
ja,
auch überall.
Ja, exactly, das ist doch Stück aber, 2.0 da oben.
Wenn du die Adresse schickst, schick doch gleich eine Einkaufsliste mit.
Alright, mach ich.
So, damit sind wir raus und wir bedanken uns bei dem Mann, der jetzt umzieht, weg von den Putern zu zwei Zimmern, also genau. Zwei Schlafzimmer. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Wir sind ja eh privat in Kontakt, deswegen muss ich hier jetzt nicht so einen theatralischen Abgang machen, aber ich mache ihn natürlich, weil jeder einzelne Pillenhörer wird sich bedanken dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast und so aus dem Nähkästchen geplaudert hast.
Kein Problem.
Mich eingeschlossen dabei. Vielen Dank dafür.
Genau,
wir sind raus. Kein Problem. Alles klar, danke, dass ihr mich hattet und wir hören uns zum nächsten Mal.